Hallo allerseits, da sind wir live mit einer weiteren Folge. Bei mir ist Dr. Sascha Geil, ich bin Mike Munzel und wir machen heute wieder das Format, in dem wir beide regelmäßig zu sehen sein werden. Das kommt jeden zweiten Sonntag und das vielleicht gleich vorab. Wir werden, weil wir regelmäßig erscheinen wollen und werden, auch einen Namen für diesen Podcast setzen. Und der wird zurzeit noch gesucht. Was bedeutet, wenn ihr gute Ideen habt, wie unser gemeinsames Format heißen soll, dann schreibt doch eure Ideen bitte in die Kommentare unter diesem Video. Derjenige, der den Vorschlag unterbreitet, den wir dann annehmen, der hat die Chance, einen Warengutschein über 250 Euro im Shop von vitaminversand24.com zu gewinnen. Jetzt aber rein ins Thema. Eines sind wir euch noch schuldig. Beim letzten längeren Format dieser Reihe, da haben wir über mich gesprochen. Heute drehen wir das Ganze mal um und sprechen über den Werdegang vom Sascha. Deshalb drehen wir auch gleich die Rollenverteilung ein bisschen um. Ich werde hier heute mehr die Rolle des Moderators übernehmen und dem Sascha Fragen stellen. Hallo Sascha.
Ja, hallo Mike, freut mich. Jetzt darf ich heute mal im eigenen Format sozusagen nicht Gastgeber, sondern Gast sein. Das war ja auch deine Idee und das war mir auch gar nicht bewusst. Natürlich haben wir sehr, sehr viele neue Follower auf einem natürlich neuen Kanal und viele haben mich vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Plötzlich war ich da. Ja, viele sind ja erst neu bei Jen sozusagen und konnten mit mir vielleicht noch gar nicht so viel anfangen. Deshalb war es, glaube ich, eine ganz gute Idee von dir, heute ein bisschen über mich zu sprechen. Und es wurde ja auch in den Kommentaren gewünscht, auch, dass wir so ein Format auch mit Max und mit Fabi machen. Das werden wir natürlich auch noch in die Wege leiten. Und ja, wie gesagt, in den kommenden Wochen werdet ihr hier verschiedene Team-Member noch kennenlernen. Und es wird auch immer so ein bisschen nicht nur um die Person, sondern auch um das ein oder andere Fachthema gehen.
Genau. Und ich würde sagen, damit starten wir gleich in das Format an sich. Vorstellung vom Sascha. Sascha ist Doktor der Sportwissenschaft, glaube ich.
Genau.
Wie kam es denn dazu, dass du Doktor der Sportwissenschaft geworden bist?
Ja, also ich habe tatsächlich schon sehr, sehr, sehr früh mich intensiv mit der Wissenschaft im Sport befasst. Also ich bin ja von klein auf jemand, wo Sport eigentlich der Lebensbestandteil Nummer eins gewesen ist. Ich habe eigentlich so eher am Fußball angefangen, später auch noch Basketballverein gespielt. Habe ich in 13, 14 schon in den ersten Studien rumgeschlagen. Damals ging es mir darum, wie kann man schneller sprinten, wie kann man höher springen. Habe mich da wirklich da auch intensiv schon mit Krafttraining befasst. Bin mit 12 schon ins Studio gegangen, begleitend zum Fußball- und Basketballtraining. Habe da auch ja so mehr oder weniger ambitioniert gespielt. Habe auch in Auswahlmannschaften gespielt. Habe auch mit späteren Profi zusammen gespielt. Für die Profiliga hat es dann leider bei mir nicht gereicht. Aber ich hatte schon relativ früh den Wunsch, mein Hobby zum Beruf zu machen, sprich irgendwas später im Leben mit Sport zu machen. Das war natürlich mit 14 noch nicht so greifbar, dass ich mal promoviere in der Sportwissenschaft. Das kam natürlich viel, viel später. Ja. Also so vom Werdegang her, ich habe normale Realschule gemacht, habe mein Fachabi gemacht, habe tatsächlich sogar erst eine Ausbildung gemacht in der Industrie, habe dann duales BWL-Studium gemacht, habe zu dem Zeitpunkt schon mit 18, 19, 20 meine ganze Trainerstelle gemacht. A-Lizenz, Personal Trainer, Ernährungsberater, habe auch da schon Leuten. Ja, damals hieß es noch nicht Coaching, da habe ich Leute beraten und Trainingspläne geschrieben zum Beispiel. Ja, auch schon relativ früh angefangen im Leistungsbereich. Das Wort Coaching kam ja dann erst wesentlich später sozusagen auf. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt während des BWL-Studiums auch schon als Gasthörer praktisch in sportwissenschaftlichen Studiengängen meine Zeit verbracht und habe mich dann entschieden, das taugt mir, hört sich ganz gut an. Und habe dann praktisch einen Führungsjob in der Wirtschaft hingeworfen und habe dann nochmal 2 Studien gemacht. Aber auch dann schon ganz klar mit dem Ziel zu promovieren. Und damals war der Wunsch auch an der Hochschule zu arbeiten. Ich war natürlich auch relativ schnell als Hilfskraft drin. Ich war im Masterstudium, da war ich damals in Köln, war ich schon gleichzeitig Dozent für Bachelorstudierende an einer anderen Universität, habe im Masterstudium schon.
Warst du an der Sporthochschule Köln, wo die Doping-Experten sitzen?
Genau, ich war im Doping-Labor drin tatsächlich. Also was ein Zufall, ja.
Interessant, ja.
Ja, tatsächlich. Also vielleicht kurz zur Geschichte. Also ich habe den Bachelor in Gießen gemacht, an meiner Heimatuni sozusagen. Das ist in Nähe meines Geburtsortes. Und habe dann aber gesagt, okay, ich will jetzt den Master so auf, also der Bachelor war mehr auf sehr stark naturwissenschaftlich, medizinisch, Biochemie, Pharmakologie. Also auch da sieht man schon ein bisschen, da wurde ich schon, ohne es damals bewusst zu wissen, so ein bisschen auf Bodybuilding vorbereitet. Und habe dann da den gesundheitlichen Part so ein bisschen auch die Basics gelernt und wollte aber dann im Master so ein bisschen mehr Richtung Leistungssport, habe dann den Master Exercise Science and Coaching, also einen Coaching-Studiengang für Coaches im Leistungssport, also was ich ja auch heute auch irgendwie bin, also Lifestyle und Athleten-Coach ich ja. Also das war natürlich damals auch noch nicht so absehbar, wo es dann landet. damals immer noch das Ziel, irgendwie Professor zu werden. Habe aber dann auch relativ schnell so die Schattenseiten gemerkt, wie weit die Universität von der Praxis weg ist. Habe als Masterstudent in Köln, und da habe ich auch das Gruppenlabor gesehen und so weiter und so fort. Also wirklich, die Uni ist ein Traum, alle Möglichkeiten, die man sich erträumt als Sportstudierender. Und habe dann auch schon relativ früh so ein bisschen meinen Drittmittelantrag gestellt und bin dann wieder zu promovieren zurück nach Gießen. Ja, und dann ging er eigentlich Schlag auf Schlag. Genau, und so bin ich dann eigentlich in der Sportwissenschaft gelandet.
Die Promotion in Gießen, wie muss man sich die vorstellen? War das kumulativ oder war das ein Buch oder was hast du da geschrieben und zu welchem Thema?
Ich wollte damals tatsächlich gerne kumulativ, aber es war damals in der Verordnung nicht vorgesehen. Es war nur eine relativ alte Promotionsordnung und ich musste also ein Buch schreiben. Wir haben dann so ein bisschen Trick 17 gewählt, wir haben dann beides gemacht. Ich habe dann praktisch erst publiziert und das als Basis genommen für mein Buch sozusagen. Das heißt, ich habe meine eigenen Studien erstmal zitiert. Das war damals ein Projekt für den Deutschen Handballbund. Da habe ich im Bereich Sprungdiagnostik meine Zeit verbracht sozusagen. Hatte den Bachelor aber auch schon ein Thema aus dem Kraftbereich und bin dann in der Postdoc-Phase komplett auf Kraft, Krafttraining, Kraftdiagnostik und bin da auch da durch eine Studie zum Bodybuilding tatsächlich dann gekommen.
Das ist interessant. Wie lange hat das gedauert? Und was ist denn die, anders gefragt, die durchschnittliche Dauer in Sportwissenschaften zu promovieren? Denn ich habe jetzt viele kennengelernt, die in Medizin sehr, sehr dankbare Promotionen gemacht haben und sehr kurze Bücher geschrieben haben. Wie ist das in der Sportwissenschaft?
Ja, also ich bin da so ein bisschen verrückter. Also ich kann es, glaube ich, nie als Paradebeispiel nehmen. Ich glaube, die meisten brauchen 3 Jahre, bis sie überhaupt ein Thema haben. Bei mir war mein Masterabschluss war im Sommer 2012 und Dissertation abgegeben habe ich im Herbst 2013 und Disputation war im April, 1. April 2014. Also extrem schnell. Aber man muss dazu sagen, ich habe natürlich schon im Masterstudium im Prinzip meine alles vorbereitet, ja. Also ich glaube, ich habe damals
drauf schon erst sozusagen.
Ja, ich war als bester Student schon dran und habe mich mit Promotionsordnung befasst. Ich habe damals überlegt, in Marburg wäre das möglich gewesen, als bester Studierender zu promovieren. Ja, das geht, glaube ich, heute auch noch. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich ja die Hochschulkarriere eigentlich eingeplant hatte, dass man mir irgendwie einen Strick draus zieht. Ja, du hast aber keinen Masterabschluss. Damals wusste noch keiner, wie sich Bachelor und Master verändert. Heute ist es so, gefühlt ist der Bachelor nichts wert, so man muss den Master eh machen, so. Also diese Verkürzung hat nicht so optimal funktioniert, so aus meiner Sicht. Ich bin dann auf Nummer sicher gegangen und dachte, komm, Arschbacken zusammenkneifen. Finanziell hatte ich damals halt nur das Siegereinkommen und halt die Ersparnis aus der Wirtschaftszeit und habe alles auf eine Karte gesetzt, weil ich einfach diesen Traum hatte, als Professor auch in der Universität zusammen zu arbeiten.
Das heißt, du hast auch komplett intern promoviert, also warst die ganze Zeit am Lehrstuhl oder hast du nebenbei was anderes beruflich gemacht?
Nee, ich habe komplett, ich habe natürlich relativ früh eine Hilfskraftstelle gehabt, also erst studentische Hilfskraft, dann wissenschaftliche Hilfskraft, dann wissenschaftlicher Mitarbeiter, die Stelle habe ich, ja, also offiziell hat es der Doktorvater eingeworben, unter uns gesagt, ich habe das Ding geschrieben, er hat seine Unterschrift drunter gesetzt.
Ja.
Und da hat man sich bis unter Wasser halten können, hat man durch die Ausgaben gekürzt, aber ich habe dann während meiner, ich glaube, ich hatte gerade die Studienerhebung abgeschlossen, dann habe ich Angebot aus Augsburg bekommen, von Universitäten eine unbefristete E13-Stelle und dann bin ich Datenerhebung abgeschlossen, bevor ich alles abgegeben hatte, nach Augsburg gegangen. Also ich glaube, bevor du promoviert hast, eine E13 unbefristet, das geht's eigentlich nicht.
Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, ja.
Genau. Ich hatte damals den Vorteil, ich hatte natürlich das BWL-Studium schon. Ich war schon noch so ein bisschen bekannt, das ist ein Freak, der kann arbeiten, der ist fleißig und so. Und in Augsburg waren auch schon neue berufliche Professoren von Gießen sozusagen, die hatten mich alle schon ein bisschen auf dem Schirm natürlich dann auch. Und es war damals eine Stelle als Assistent der Leitung des Sportzentrums plus eine Aufstockung als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, ich hatte so ein bisschen eine halbe Stelle in der Verwaltung. Auch habe so ein bisschen das ganze Budget verwaltet und so weiter und so fort. Studienbeitrags, also das war schon recht komplex tatsächlich. Habe auch bei vielen Forschungsprojekten dann die ganze Statistik gemacht. Das hat auch mir mega Spaß gemacht, war aber auch dann als Dozent eingesetzt. Und habe dann so ein bisschen an meiner Habil gefeilt. Da wurde ich auch wirklich echt supported und hatte echt viele Freiheiten. Ich bin auch im Prinzip eigentlich fertig geworden. Ich habe dann immer nur den Sinn verloren. Ich müsste noch eine Sache abgeben und das ist diese physiologischen Auswirkungen einer Wettkampfvorbereitung im Naturalbodybuilding, wodurch ich zum Bodybuilding kam.
Das wollte ich mich gleich fragen. Ja. Das Thema hatten wir ja gerade schon angeschnitten. Du hast eigentlich ja andere Sportarten favorisiert. Also war Fußball und Basketball?
Genau.
Und wie kam es dann, dass du im Bodybuilding gelandet bist?
Ja, also Krafttraining habe ich ja schon immer gemacht. Ich wollte doch immer schon mal ein bisschen besser aussehen, aber es war mehr so immer ein bisschen, da komme ich, gehe jetzt weiter mal dahin, und der Fokus liegt immer auf anderen Sportarten. Und dann war das, glaube ich, 2016. Mein damals bester Kumpel sagte dazu mir, du, pass auf, mach mal eine Studie, doch einfach mal eine Wettkampfvorbereitung. Ich so, warum nicht? Es passt so ein bisschen rein. Er war damals GmbF-Athlet, war schon Vize-Weltmeister und wollte nochmal in der Masters, damals war es die 40er Masters Bodybuilding-Klasse, nochmal angreifen. Und ein weiterer gemeinsamer Freund von uns ist auch gestartet in der 50er-Klasse. Und dann habe ich praktisch diese zwei Athleten, ja, das waren auch dann praktisch meine ersten Athleten, die ich so ein bisschen gecoacht und beraten habe. Ja, also der zweite Kollege davon, der hatte mich dann auch offiziell angefragt, ja, kannst du mich da so ein bisschen wissenschaftlich begleiten, sozusagen bei der Vorbereitung, weil das natürlich schon auch ein bisschen naheliegend ist. Praxis, Theorie, das ist so immer, ich glaube, wenn man beides zusammenwirft, kriegt man die besten Ergebnisse. Und dann habe ich mich natürlich extrem in sämtliche Literatur, Training, Ernährung, was es alles so gibt, PDs damals noch nicht, das kam dann später. Das kam dann mit meiner THT, die ich dann Ende 2016 bekommen habe. Ja, ein anderes Thema, kommen wir später noch vertiefen.
Auf jeden Fall.
Genau, und dann bin ich da relativ tief halt drin gewesen und trainiert habe ich eh schon immer. Und mir hat so ein bisschen zu dem Zeitpunkt der Wettkampfsport gefehlt. Ich habe dann nicht mehr aktiv Fußball gespielt. Und dann habe ich gesagt, komm, werdet wahrscheinlich die viele jetzt lachen, ich bin 1,83, damals habe ich so knapp 60 Kilo gewogen, also so. Und selbst nach ein, zwei Jahren hat jeder zu mir gesagt, du wirst niemals in der Bodybuilding-Klasse irgendwo auf der Bühne stehen. Du hast null Genetik dafür, null Potenzial. Und im Frühjahr habe ich mit 104,7 Kilo 3 von 4 Wettkämpfen gewonnen und habe nur gegen 8-9 Weltmeister verloren. Also klar, ich bin kein Profi, kein Top-Athlet, aber ich sag mal, aus meinen Möglichkeiten, so nebenbei als Hobby, habe ich, glaube ich, schon ein bisschen da was rausgerührt tatsächlich. Ja.
Auf jeden Fall. Also ich habe dich ja heute gesehen, als ich das Video zur NABBA und WFF-Meisterschaft gesehen hatte. Das muss ich wirklich sagen, also das hat mich schon beeindruckt. Vor Dankeschön. Dem Hintergrund jetzt noch umso mehr. Jetzt bist du aber heute ja primär Coach und nicht selbst Athlet. Wie kam es denn dazu, dass du aus dem, ich sage jetzt mal so, unter den wissenschaftlichen Protagonisten in der Szene bist du wahrscheinlich der mit der fundiertesten und breitesten Ausbildung. Was hat dich trotzdem bewogen, in diesen Coaching-Sektor einzubiegen, wo es ja doch eine recht harte Konkurrenz mittlerweile schon gibt?
Das kam tatsächlich von den Menschen, denen ich immer so nebenbei geholfen habe. Also ich bin ja relativ früh, das war, glaube ich, damals zu meiner Zeit in Augsburg schon, als ich wieder in den Studio gegangen bin. Ich habe eine Zeit lang zu Hause erstmal trainiert, um mich da so ein bisschen in der neuen Gegend so zurechtzufinden. Bin dann irgendwann wieder ins Fitnessstudio gekommen und man kommt in die Gespräche und irgendwann wussten sie, okay, haben sie so einen kleinen Freak, wo sie natürlich dann ausgequetscht haben. Und das ging dann weiter in meiner Zeit jetzt hier am Bodensee. Ich bin dann 2017 bin ich von der Uni weg, 2018 am Bodensee. Und da ging das dann eigentlich so weiter, dass ich dann Leute auf Fotoshootings vorbereitet habe. Und da kam immer mehr dieses, mach das doch zum Beruf. Ich so, ja, was soll ich denn da, was ist das denn, kein Beruf? So, was soll ich damit tun? Das war damals halt noch nicht so. Ja. Und da kam das Thema immer so ein bisschen mehr auf. Und dann habe ich tatsächlich 2021, weil ich auch gemerkt habe, das macht mir Spaß. Es erfüllt mich, mein Wissen den Leuten mitzugeben, zu helfen. Ich habe natürlich auch das eine oder andere ändern müssen. Also als Wissenschaftler kommst du erstmal her und sprichst Fachchinesisch. Das hat man mir aber hier, Füße an Hörbi gehen raus, relativ früh gesagt, dass ich es vielleicht ein bisschen anders kommunizieren muss. Ich glaube, das ist heute eine meiner Stärken, dass ich gerade dieses Thema Kommunikation, diese Coaching-Skills, dass ich mit den Leuten doch ganz gut, dass ich sie motivieren kann, dass ich sie abholen kann, dass ich aus Tiefs hochziehen kann, motivieren kann. Also das ist, glaube ich, was mich heute echt auszeichnet. Das war damals noch gar nicht so.
Das kam mit der Zeit. Warst du an der Uni schon in der Lehre, also als Tutor oder AG-Leiter oder sowas?
Ja, ich habe Vorlesungen sogar gegeben. Ja, ja, klar.
Da bist du ja prädestiniert für sowas. Aber das ist ja doch schon anders. Da redest du ja nicht mit einer Gruppe, sondern
ich habe es sehr interaktiv gemacht. Meine Vorlesungen waren so, dass das Diskussionen waren. Ja, weil ich habe relativ früh gemerkt, selber, was mir als Student was bringt und was mir nichts bringt, was mir Spaß macht und was nicht. Und ich habe dann die Dozenten, die mich so ein bisschen inspiriert haben, so in deinem Stil habe ich mich so ein bisschen orientiert und habe dann mein eigenes Stil gemacht. Und ich hatte auch alle Möglichkeiten. Ich konnte das frei gestalten. Mir hat niemand reingeredet. Ich habe in Augsburg war ich verantwortlich für die Trainingswissenschaftsveranstaltung und den ganzen Bereich Forschungsmethode und Statistik, das, was alle Studenten hassen. Und das hat mir eigentlich auch immer großen Spaß gemacht. Und SPSS-König sozusagen. Und das war wirklich eine coole Zeit auch. Und aber wie gesagt, so aus heutiger Sicht kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, weil ich sag mal, Theorie und Praxis, es sind doch ein paar Unterschiede. Und ich bin ganz froh, dass ich heute mehr in der Praxis bin. Aber diesen wissenschaftlichen diese wissenschaftliche Basis habe und nicht nur ein Abstract überfliege, sondern eine Studie auch im Detail lesen kann oder verstehen kann und auch die Schwächen im Untersuchungsdesign natürlich sofort finde. Ich bin auch Gutachter lange Zeit gewesen, das habe ich natürlich inzwischen ein bisschen zurückgefahren aufgrund meiner vielen Verpflichtungen, aber ich bin auch tatsächlich bei 3 Journals auch Gutachter gewesen und habe, keine Ahnung, 30, 40, 50 Publikationen. Ich lege da jetzt nicht mehr großen Wert drauf. Die Zeit ist für mich abgeschlossen. Aber ich habe tatsächlich auch viel, gerade über das Thema Training, also Trainingsstudien. Ich habe sogar eine HIIT-Trainingsstudie gemacht, 2014, 2015. Da hat hier wahrscheinlich noch keine sauber HIIT-Training geredet. Ich habe auch schon Upper, Lower mit Einsatztraining vor 10 Jahren trainiert. Ja, also da war ich tatsächlich schon meiner Zeit vielleicht sogar ein bisschen voraus. Und so ist so ein bisschen mein Background und ja.
Als du diesen Schritt ins Coaching gemacht hast, warst du da noch an der Uni oder hattest du da einen anderen Hauptjob?
Genau, ich war zu dem Zeitpunkt, ich bin gewechselt, 2017, 2018, weil da war das schon so ein bisschen für mich klar, okay, Universitätsprofessor, du musst eigentlich im Ausland gewesen sein, du brauchst gewisse Vitamine B, die ich hatte. Ich bin Arbeiterkind, einfache Verhältnisse, du hast nicht die Leute, die du kennst in der Szene. Und dann habe ich da kommen, so Fachhochschulprofessur ist ein bisschen anwendungsorientiert, weil meine Forschungsfragestellungen waren immer sehr anwendungsorientiert. Und bin dann an die Akademie für Sport und Gesundheit hier in Radolfzell am Bodensee. Und Deal war halt, ich mache da 2 Jahre. Du brauchst ja 5 Jahre Berufserfahrung, davon 2 oder 3 Jahre außerhalb der Hochschule für diese Fachhochschulprofessur. Und damals war die Vision der Akademie auch eine private Hochschule zu werden. Ich wäre dann der erste Professor gewesen. Okay, das kam dann, hat man relativ früh erkannt, kam dann nicht so. Das heißt, ich habe dann eigentlich relativ früh schon so ein bisschen mich umorientiert, hatte dann auch irgendwann eine Option auch in der Schweiz, aber irgendwie war das nicht mehr so, dass ich wollte nicht mehr in die Universität so zurück. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mein Nebengewerbe auch schon als Coach sozusagen. Das kam dann nach dieser Zeit, auf die du wahrscheinlich auch noch eingehen wirst, 2020 mit der Diagnose. Ein Jahr später habe ich dann den Entschluss gefasst, ich mache das jetzt. Hatte dann ein Coaching-Gewerbe und wusste noch gar nicht so richtig, was muss ich jetzt eigentlich machen. Aber damals so gedacht, ich bin der mit der geilsten Ausbildung. Jetzt werden sie schon alle kommen, wenn ich Coach bin. Ja. Und was ich dann erstmal lernen musste, war Marketing und Social Media. Das heißt, da habe ich auch von null angefangen. Inzwischen bin ich Social Media Chef so ganz nebenbei von einem riesengroßen Unternehmen.
Das ist ein super Stichpunkt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ich kenne dich eigentlich. Also ich habe dich schon ein paar Mal auf Social Media wahrgenommen. Ich meine sogar im Kontext von Wettkämpfen damals NRC oder was. Ja, bestimmt, aber so richtig wahrgenommen habe ich dich eigentlich als eines der Gesichter von Vitaminversand 24. Mhm. Da bist du auch angestellt oder wie ist da die Zusammenarbeit?
Nee, ich habe tatsächlich nicht mal eine schriftliche Vereinbarung. Ich habe meine eigene Firma sozusagen mit 2 Säulen. Säule 1 ist das Coaching, das ist doch mein Haupteinkommen. Ich habe inzwischen auch ein recht großes Athletenteam, so 50-50 Athleten und Leistungsathleten. Und zum anderen bin ich halt Social Media Chef und eigentlich schon ein bisschen mehr Athletenbetreuer, Produktentwickler, alles, was gerade anfällt bei Vitaminversand. Und das ist auch sehr, sehr komplex, aber auch sehr abwechslungsreich und macht auch mega Spaß, weil auch gerade beide Bereiche ja sehr stark nach oben gehen, muss man ehrlich sagen. Genau. Also ich bin vielleicht, das war wahrscheinlich die nächste Frage, wie ich dazu gekommen zu Vitaminversand, schätze ich mal.
Ganz genau, ja.
Ja, ja. Also ich habe damals gedacht, so, okay, jetzt bist du Coach, jetzt musst du auch einen Sponsor haben so oder Kooperationspartner. Also ich mag das Wort Sponsor gar nicht, weil ich sponsor auch keinen, sondern es ist eine Kooperation, es ist Geben und Nehmen.
Ja, gerade als Coach, du kannst ja deine Athleten dorthin schicken. Das ist ja, dass die dann halt dort einkaufen.
Genau. Ich hatte zu dem Zeitpunkt damals 15 bis 20 Leute im Nebengewerbe und habe dann überlegt, okay, Big Zone ist eigentlich ziemlich cool. Damals fand das jeder irgendwie cool. Ja, Max war da, Jan war da, Mike war da. Das war dann schon so eine Überlegung. Ich habe, glaube ich, damals sogar mit Mike auch geschrieben, weil ich dachte, gut, pass auf, gibt es da vielleicht jemanden, den der braucht, der irgendwelche Fachartikel schreibt? So, ich bin so ein bisschen wissenschaftlich fundiert. Ja, kannst du schon mal machen. Ich glaube, das könnte schon gebraucht werden. Dann habe ich überlegt, eigentlich läuft bei dir schon alles perfekt. Eigentlich will ich was aufbauen. Ich habe schon immer Fit Forever gesundes Supplements benutzt. Frag mich nicht, ob es jetzt Amazon war, ob es jetzt Google war. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon ewig lang diese Produkte genutzt.
Ja, wir hatten es beim letzten oder vorletzten Mal schon mal angeschnitten. Also ich kannte die Produkte nur aus Amazon oder eBay. Oder was. Auf jeden Fall war es nicht der Online-Shop und hatte auch überhaupt keinen Bezug zu Bodybuilding. Es waren so Mineralstoffe als Einzelsubstanzen relativ preiswert. Und wenn man die gegoogelt hat, dann war das so der erste Treffer.
Ja. Also ich habe auf jeden Fall schon, als ich dann reinkam ins Team, hatte ich auf jeden Fall schon, war schon fest, ich hatte sogar einen Händler-Account auf dem Shop. Also ich war da schon weg auf Amazon und war schon ganz normaler Shop-Konsument sozusagen. Ob ich dann vorher die Zwischenstation eBay hatte, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Weil ich bin auch, Amazon. Ich bin eigentlich nicht so der Amazon-Fan tatsächlich. Und ich habe damals mich einfach so beworben als Influencer und 700 Follower, normalerweise keine Chance. Aber ich hatte eine professionelle Webseite, ich hatte ein eigenes YouTube-Format bei der Akademie für Sport und Gesundheit. Also ich habe eben nochmal reingeschaut, mein erstes Video hat 30.000 Aufrufe, ist gar nicht so schlecht damals gelaufen. Ich hatte halt schon ein funktionierendes Coaching-Team. Ja, also das war schon, da war schon eine Substanz, war schon was da. Und dann hat man mir die Chance gegeben und ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, das hat damals hat Social Media eine Agentur gemacht. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, so ganz optimal läuft es nicht, ich würde ein paar Dinge anders machen. Ich habe dann einfach mal ein paar Dinge zusammengestellt, habe das damals der Betreuerin geschickt und die hat es an die Geschäftsführung weitergeleitet. Und dann kam, ich glaube, da kam eine E-Mail vom Inhaber, Geschäftsführer, von Sebastian, lass uns mal telefonieren. So. Und dann haben wir telefoniert, dann meinte er, ja, genau dich brauche ich, ich habe das alles gesehen, ich habe die Vision, sag mir, wie du es umsetzen willst und was du dafür haben willst. Ich so erstmal, okay.
Und nicht schlecht.
Dann habe ich tatsächlich nochmal meine Stunden reduziert bei der Akademie, habe das tatsächlich auch angenommen, hatte dann eigentlich da mehr sollen, habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, okay, das geht gut ab. Also ich habe dann relativ schnell den Gen-Account, habe damals nur Gen betreut, zu Beginn ging das relativ steil aufwärts und ich habe dann auch mich entschieden, mich hauptberuflich selbstständig zu machen mit praktisch Vitaminversand und dem Coaching und habe dann meinen Job bei der Akademie praktisch gekündigt. Das war im Februar 23 und im Sommer, im Juni oder Juli habe ich dann das komplette Social Media übernommen. Also ich hatte damals, glaube ich, 12 Kanäle zu verwalten auf Instagram. Wir hatten noch die ausländischen Ableger Spanien, Italien, Frankreich von den kleineren, von Fit Forever und Nubi Health. Jen hatte, glaube ich, auch internationale Ableger. Der Hauptkanal war noch am Start. Und ja, da habe ich das Team schrittweise aufgebaut. Und wenn ich jetzt sehe, wo wir heute stehen, wo wir damals stehen, wo wir bei Null standen, das macht dann echt schon Spaß.
Das kann ich mir vorstellen. Du bist jetzt aber trotzdem noch Coach nach wie vor.
Ja, ich habe
wie setzt sich denn dein Team so zusammen? Ist das mehr aus Wettkampfathleten oder sind das Lifestyle-Kunden oder?
Genau. Also ich würde schätzen ungefähr 35 Wettkampfathleten, 35 bis 40 und etwas mehr minimal so Lifestyler. Ja, also so roundabout 80, 85 Leute und 60, 40 Lifestyle-Athleten, 50, 50. Das schwankt immer mal ein bisschen, weil aus dem ein oder anderen Lifestyle-Athleten wird auch schnell mal ein Wettkampfathlet. Wenn es halt die ersten 3-4 Monate gut läuft und man sieht, die anderen sind auch auf Wettkämpfen. Also im Herbst sind Stand jetzt 15 Athleten, die starten werden und ich habe morgen Abend noch ein Erstgespräch. Master 60 dann noch dazu kommen wird, sehr wahrscheinlich. Dann wird's, ja, ob das alle jetzt die Prep durchstehen, werden wir sehen. Gibt immer auch persönliche Gründe, warum man dann vielleicht doch ein halbes Jahr später startet. Aber ich gehe davon aus, dass ich im Herbst das größte Team haben werde.
Das klingt super. Diese Zusammensetzung des Teams motiviert dich ja wahrscheinlich auch, immer mal wieder einen Wettkampf zu machen, oder? Ist das bei dir mit einem Ziel und einem Endpunkt versehen? Ja, oder sagst du dir, noch ein paar Jahre weiter?
Tatsächlich kam so die Motivation auch aus dem Team. Ich hatte das Thema Wettkampf natürlich noch längst nicht abgeschrieben. Ich habe ja 2023 zwei deutsche Meistertitel geholt und die NAC Süd gewonnen in der Mastersklasse. Habe dann die Deutsche aber zugunsten der NABBA-WM und der WFF-EM nicht mitgemacht. Ich habe den Vize-Deutschen auf der Süddeutschen.
Das war das, wo ich das erste Mal wahrgenommen habe, das war die NAC, die Meisterschaft. Das
wahrscheinlich.
23.
Genau. Da habe ich damals Vico geschlagen, der ist ja dann Vize-Deutscher geworden. Aber ich hätte jetzt, glaube ich, die Deutschen nicht gewonnen. Die hatte damals zum Beispiel den Gesamtsieg gemacht. Der ist auch auf der Frei Classic Top 5 gewesen. Der ist doch jetzt Funktionär auch. Wie heißt er denn? Im Westen.
André Schönherr.
Genau, André Schirmherr. Ja. Den hätte ich ganz sicher, das ist für mich gefühlt, das könnte auch ein Elite-Pro sein, ja. Den hätte ich sicherlich nicht geschlagen. Und das war dann auch ein bisschen taktisch, weil ich sag mal, wenn du zweimal deutscher Meister bist, warum willst du mal Vize-deutscher Meister werden? Hab dann mich für die WM und EM entschieden. Und
stimmt, ja.
Also es ist ganz ehrlich, es kostet dich 3 Tage Vorbereitungszeit, es kostet dich 700, 800 Euro mit Fahrtkosten, Unterkunft, Farbe, Startgeld. Das sind 700, 800 Euro locker weg. Und ich habe ein bisschen Vorbereitungszeit für die WM verschickt, weil ich bin auf die WM auch nicht gegangen, um da jetzt irgendwie nur dabei zu sein, sondern ich gehe dann immer hin, auch wenn ich weiß, ich habe keine Chance, ich will immer gewinnen. Also ich bin jemand, ich kann auch schlecht verlieren und ich will immer gewinnen. So, das ist so meine Einstellung. Ich weiß, ich bin kein krasser Athlet, aber ich kann arbeiten. So, ich kann kämpfen, ich kann arbeiten, ich kann durchziehen und da versuche ich halt das Beste rauszuholen. Und da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen, ich hätte 1-2 Plätze weiter vorne stehen müssen und das hat so ein bisschen an mir genagt. Deswegen war immer klar, international will ich nochmal. Und jetzt im Frühjahr hat mein Team dann auch gesagt, ey, wir fänden es ganz cool, wenn du mit uns startest. Wäre uns eine große Ehre und so weiter und so fort. Und ich sehe, habe es sehr kritisch gesehen, ja, selber zu starten und Athleten vorzubereiten. Gerade jetzt bei dem Wettkampf, den du eben angesprochen hast, in Bad Langensalza, die German Open. Ich hatte dort 7 Athleten, die gestartet sind. Und ich selber bin auch gestartet. Ja, das war die Hölle auf Erden. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich dachte, ich habe keinen Fokus auf mich. Ich vernachlässige meine Athleten. Ey, bis auf eine Ausnahme sind die alle an dem Tag in irgendeiner Klasse Deutscher Meister geworden. Zicki, der es nicht gepackt hat, hat einen deutschen Meister in einer anderen Klasse später geschlagen, hat sich zweimal Top 3 platziert, er hat einen Riesensprung nochmal gemacht. Alle waren super happy und zufrieden und ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, oh man, das fühlt sich nicht so optimal an. Das ist tatsächlich, das Thema hatte ich auch mit Stefan Kaiser schon mal im Podcast, selber coachen und selber starten, das ist nicht ohne, da brauchst du auf jeden Fall Erfahrung und ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Aber ich habe mich da in der Rolle nicht so 100% wohlgefühlt. Ich bin da lieber bei meinen Athleten. Ich bin Backstage dabei. Ich schaue, wenn sie auf die Bühne gehen, ich gebe noch Kommandos. Das war jetzt bei Jessica, bei der WAF zum Beispiel wichtig, dass ich bei Kommandos reingerufen habe, sonst hätte sie nicht gewonnen. Und also wenn du halt geteilte Beine hast in der Bikini-Klasse und spannst die Beine durch, das ist nicht gut.
Stimmt,
ja. Aber wir haben den Titel geholt. Und ja, also das war schon ein bisschen komisches Gefühl und ich habe es noch nicht ganz abgeschrieben. Ich habe die WM ja jetzt nicht gemacht, weil jetzt auch 3 Athleten auf der WM gestartet sind, sondern weil ich meine Schultermobilität das nicht zulässt. Das war jetzt der Grund, die WM nicht zu machen.
Aber da höre ich raus, das heißt nicht, dass da ein Ende gesetzt ist, sondern du arbeitest an der Schultermobilität und wirst wieder angreifen.
Also ich habe auf jeden Fall im Laufe der nächsten 2 Wochen nochmal 2 Experten, die sich meine Schulter anschauen sollen. Ich habe die Hoffnung nicht ganz abgeschrieben, sag ich jetzt mal, aber es ist schon sehr festgefahren. Egal wo ich bin, alle sagen mir, das ist schon ein absoluter Härtefall. Und die richtige Erklärung, warum das bei mir so ist, die Ausrotation funktioniert ja gar nicht. Yes. Gar nicht. Und dementsprechend sieht die Doppelbizepspose bei mir halt auch richtig scheiße aus. Und das führt natürlich immer zur Abwertung. Also du hast ja im Vorgespräch schon mal oder vorab schon mal gesprochen. Ich glaube, auf der WM wäre das eine sehr gute Platzierung gewesen, wenn ich hätte meine Pose durchziehen können. Ja. Also diese 5% Form, die ich auf der Rückseite noch hätte rausholen können, die hätte ich locker in den 3 Wochen noch rausgeholt. Und ich hätte auch noch ein Ziel, also ich hätte auch an mich geglaubt. Ich habe ja nicht mehr an mich geglaubt und ich habe die letzten 2 Wochen von Bad Langensalza habe ich auch ein bisschen die Bremse reingedrückt, weil ich wusste, okay, du musst auch deine 2 Jobs unter einen Hut kriegen sozusagen und im Zweifel leidet halt das Bodybuilding, also wie gesagt, Priorität hat bei mir das Coaching und Vitaminversand, ganz klar. Und Bodybuilding ist mein Hobby, was ich nebenbei gerne mache. Aber ich bin natürlich auch zu ehrgeizig, dass ich mich da in einer halbfertigen Form hinstelle. Das heißt, es war okay, ich habe 3 Wettkämpfe jetzt früher gewonnen, einmal Zweiter hinter dem Weltmeister, das ist okay. War es meine 100%? Nein, war es nicht. Deshalb habe ich das Thema auch noch nicht abgeschlossen. Ich will noch mal einmal in 100% mit gescheiten Posen, mit meiner Endscharte dort stehen. Und dann werde ich auch gefährlich.
Davon ist auszugehen. Das kann ich ganz gut nachempfinden. Ich hatte 2023 das Thema mit 2 Bandscheibenvorfällen in der Prep. Habe sie dann trotzdem durchgezogen. Die Form war dann super, aber die Beine waren halt weg. Zumindest das linke war fast komplett weg, weil ich es dann über Wochen gelähmt hatte und den Fuß nicht heben konnte. Und da war auch jetzt für diese Saison mein primärer Anspruch, das wieder aufzuholen. Das hat auch einigermaßen geklappt. Und das ist halt so ein Ziel, vielleicht sogar parallel zu dem mit deinen Schultern, wo man sagt, daran arbeite ich jetzt, denn ich weiß genau, woran es das letzte Mal gelegen hat. Jetzt kann ich das ausräumen und dann wird es besser. Ist ja auch eine schöne Motivation. Also für mich ist es immer so gewesen, ich habe nicht so richtig Spaß an dem Sport, auch mit Progression und allen Facetten der disziplinierten Lebensführung, wenn ich kein Ziel vor Augen habe. Und das ist schon immer so ein Aspekt, wo man wahrscheinlich schwer von Wettkampfideen loskommen wird, auch wenn die nicht jedes Jahr verwirklicht werden müssen. Aber Wettkampf als Stichwort, Wettkampfsport im Kraftsport und jetzt im speziellen im Bodybuilding, ist ja kein sonderlich gesundes Unterfangen. Wie stehst du denn zu dem Thema? Also gerade im Thema Coaching kann ich mir vorstellen, ist es ja schon ein Drahtseilakt zwischen Lifestyle-Kunden und Wettkampfathleten, was das Thema Prävention, Vermeidung des Schlimmsten und trotzdem der Suche nach der bestmöglichen Leistung angeht. Wie ist das bei dir?
Ja. Also mein Kurs ist auf jeden Fall der, dass Gesundheit eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also wir sind schon, natürlich können Blutwerte nicht alles erklären. Also es ist ja auch bei mir auch so ein Thema, wo wir auch wahrscheinlich noch später zu sprechen drauf kommen. Es ist ein wichtiges Tool. Also ich erwarte eigentlich so von meinen Leuten, gerade bei den Wettkampfathleten, gerade wenn sie unterstützt sind, Wobei ich dazu sagen muss, ich habe zum Glück auch ein immer größer werdendes Naturalteam. Ja, also ich habe im Herbst wahrscheinlich 7 Athleten für die GmbF stand jetzt. Das ist ja auch ein Rekord, da freue ich mich auch mega drüber. Weil in meine Fragerunden dreht sich auch so ein bisschen, gerade so ein bisschen weg. Das ist nicht mehr nur PED-Frage sind zum Glück. Das ist auf jeden Fall, weil es ist ein Beschleuniger, es ist ja nicht, das, also es geht nicht nur um PEDs in dem Sport. Jetzt zur Frage zurück. Ja, also es ist ein spezielles Ding, ja. Also da muss man auch erstmal so ein bisschen reinwachsen. Ich sag mal, wenn ich mich nicht um den einen oder anderen Athleten kümmere, dann macht er das in Eigenregie und macht's A nicht richtig und B nimmt er wahrscheinlich viel mehr, als er nehmen sollte. Ja, mein Ansatz ist halt immer schon, dass wir natürlich die Ziele erreichen. Du kannst jetzt halt auch nicht mit Low Dose an den Start gehen, weil dann sind die Athleten unzufrieden aufgrund ihrer Platzierung, suchen sich einen anderen Coach, werden da vollgehauen, ist auch nicht im Sinne der Sache. Das heißt, du musst schon angemessen unterwegs sein, aber immer mit dem Fokus auf darauf, man muss sich bewusst sein, um was es geht, um was es nicht geht. Und selbst die Profis, ja, welcher Profi verdient heute mit dem aktiven Wettkampf-Bodybuilding Geld? Das sind 1-2 Leute, der Rest lebt, wenn dann, über Social-Media-Einnahmen. Die hätte aber auch ohne Wettkampf-Bodybuilding, muss man sagen. Das heißt, man muss immer so ein bisschen die Kirsche im Dorf lassen. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand kommt mit 2 Gramm und Rennbolon und will im Sommerurlaub gut aussehen, dann ist er nicht bei mir im Coaching richtig. Da kann er, ich will jetzt keine Namen sagen, aber zu den Namen, die ich gerade vor Augen sehe, kann er dann gerne gehen, aber nicht bei mir. Das ist auf jeden Fall, das passt nicht zu meiner Philosophie. Das heißt jetzt nicht, dass wir, wenn jetzt ein Athlet Potenzial hat und gewisse Dinge sind einfach nötig, dass wir das dann nicht tun. Aber wir sind angemessen unterwegs und ich will auch dafür stehen, dass wir in guter Condition kommen und uns gut präsentieren. Und wenn jemand mehr Muskelmasse hat, weil er eine bessere Genetik hat oder mehr aufzieht und initiiert, dann ist es seine Entscheidung, aber das ist nicht unser Stil. Wir wollen halt über andere Fähigkeiten uns die Titel holen. Und das hat bisher auch sehr, sehr gut geklappt. Und ich glaube, das ist auch ein Learning, was auch nicht nur ich gesehen habe, was du auch weißt, was viele auch immer mehr auch kommunizieren nach außen. Es gibt ein Deckel drauf. Ja? Irgendwann ist mehr Stoff einfach eher schlechter fürs Ergebnis. Und die Top-Athleten, die ich so kenne, die nehmen unter Umständen noch gar nicht so viel, muss man ehrlicherweise sagen. Ja.
Ist auch meine Beobachtung. Also die da überhaupt freimütig drüber sprechen, sind erfahrungsgemäß dann umso höher, je schlechter die Genetik ist. Und die Ergebnisse sind auch ganz anders. Und da habe ich mittlerweile auch schon viele kennengelernt, die auch niemand kennt. Das sind alles Amateursportler gewesen, zum Teil noch nie auf der Bühne, zum Teil kurz davor. Ja. Die sind alle nicht mehr am Leben. Und die haben alle auch offen darüber gesprochen, was sie machen. Ich habe allen gesagt, das ist keine gute Idee. Das ist dann schon immer ziemlich niederschmetternd, wenn man sich das vor Augen führt und mal überschlägt, wie viele solcher Leute man in den Jahren jetzt schon kennengelernt hat. Ja. Da finde ich auch super, wenn man darauf einen gewissen Fokus legt, auch in der Marketing-Darstellung nach außen, denn das ist ja bei vielen, die über das Thema sprechen, gar kein Thema. Das finde ich schon ein bisschen fahrlässig.
Es ist ein schmaler Grat zwischen Aufklärung und Anleitung. Ich habe das mit Sicherheit auch schon mal zu weit getrieben. Also es ist sehr, sehr schwer. Ich versuche das schon in der Kommunikation nach außen hin auch in dem Stil der Aufklärung schon zu vermitteln. Ich sehe mich auch eher als Aufklärer und als verantwortungsvoller Coach, sage ich jetzt mal. Aber es ist ein schmaler Grat und das passiert, glaube ich, jedem von uns schon mal passiert, dass er auch vielleicht mal drüber war. Wenn man irgendwann eine Runde Frage beantwortet in den DMs. Aber es ist tatsächlich so, die meisten, die kommen, wo viel im Tank haben, machen bei mir auch dann wirklich deutlich bessere Ergebnisse aufgrund von Fokussierung auf andere Dinge als jetzt vorher, also mit weniger Mitteleinsatz, sage ich jetzt mal. Julia ist auch so ein schönes Beispiel. Letztes Jahr 7 Wettkämpfe gewonnen, innerhalb von 7
Wochen. Natural, oder?
Nee, die ist nicht natural, aber die wurde vorher richtig vollgehauen und ist jetzt dann wirklich im entspannten Modus unterwegs gewesen, deutlich besser, hat ihre Linie verbessert, ihre Beinschwäche verbessert. Die Offseason jetzt lief im Prinzip fast natural und nochmal einen riesen Sprung gemacht. Und also man sieht halt schon, dass das auch funktioniert. Klar ist es natürlich immer auch Ehrgeiz des Athleten, Arbeitsmoral und Genetik. Ja, Thema Androgenrezeptoren, ja, die machen natürlich auch, spielen auch eine große Rolle. Also Stoffmenge ist das eine. Und ich sag auch, aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich sag auch gar nicht mehr, wenn ich jetzt ein Protokoll sehe. Ich kenne ja diese Horrorprotokolle. Ja, 700 Tests, 700 Rennen, 700 Roster, nur noch ein paar Oils oben drauf.
Das ist das Standardprotokoll.
Kennen wir, wissen auch ganz genau, von wem das kommt. Ich sag halt immer, vielleicht wissen die ja, dass vielleicht verkaufen die ja selber ihr Zeug an die Athleten und die wissen, dass da nur die Hälfte drin ist. dann haut sie wieder hin. Ja, das weiß ich ja nicht so. Ich halte mich da aus den ganzen Diskussionen raus. Ich sage nur, okay, wir haben einen anderen Stil. Und ich meine, ich habe jetzt auch nicht die richtig krassen NPC-Profis oder Athleten, die vor kurzem vor der Pro-Card stehen. Ich habe so ein, zwei Kandidaten, die sind auch nicht auf 250 die Woche unterwegs, bin ich ganz ehrlich. Aber ich sag mal, es ist halt, ich mach mal ein konkretes Beispiel. Es gibt die Athleten, die mit 2,5-3 Gramm beim NRC auf der Süddeutschen Vorletzte werden. Die gibt es. Und das ist halt nicht verhältnismäßig. Dafür würde ich halt auf jeden Fall nicht stehen. Davon distanziere ich mich auch knallhart.
Thema Gesundheit generell, was das Training angeht. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Du hast ja da auch so ein paar Vorgeschichten. Spielt das im Coaching bei dir eine Rolle? Und vor allem, was hat es da für Auswirkungen? Hier Stichwort Skoliose und da waren noch so ein paar Themen.
Ja, Schallmann, Skoliose. Ja, also ich habe natürlich so meine Mobility-Routine jetzt für mich entwickelt, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe dieses Thema Mobility, ich habe zwei Themen in meiner Laufbahn, wenn ich das so will, als Athlet, die ich vernachlässigt habe. Das war zum einen das Thema Mobilität, also ich will jetzt nicht denen sagen, sondern Mobilität, so als Wort, das passt eigentlich besser, und ja, das Thema Cardio. Ich hatte immer einen extrem niedrigen Ruhepuls, einen super Blutdruck, teilweise 160, aber da habe ich auch 60 Kilo gewogen. So, irgendwann war die Schlafapnoe da, irgendwann hat man es immer weiter ignoriert und irgendwann lernt man beim Kardiologen und hatte 160er zu 100er Blutdruck und eine vergrößerte Herzwand. Das sind natürlich dann alles Sachen, die normalerweise nicht passieren dürfen. Das heißt, ich lebe in meinem Coaching auch davon, dass ich nicht nur in der Theorie vieles weiß, sondern auch in der Praxis vieles erlebt habe bei mir, auch nicht alles immer richtig gemacht habe, aber auch natürlich viele Athleten wieder aufgebaut habe, die kamen von woanders, wo sie auch in einem schlechten Zustand betreut wurden sozusagen, ja.
Ja, interessant. Das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, das ist ein vielleicht sensibles Thema, aber wir hatten es ja im Vorfeld schon mal besprochen, dass wir auch das mal anreißen. Du hattest ja mal so einen ziemlichen Einschnitt gesundheitlich, was Diagnosen angeht, da würde ich gerne mal ein bisschen mehr drüber erfahren, auch wie dir das so mental bekommen ist und wie es dann ausging.
Ja, also ich habe tatsächlich am Freitag, den 13. März 2020, Diagnose Nierentumor bekommen. Die Symptome, muss man sagen, die jetzt letztendlich das Ganze zum Erscheinen gebracht haben, die hatte ich aber schon 4-5 Jahre. Das heißt, das war auch weit vor meiner Bodybuilding-Zeit. Das war der Zeit, wo ich in Augsburg an der Universität gewesen bin. Da ging auch so ein bisschen gesundheitlich das ein oder andere Thema los. Ich hatte Testosteronmangel damals schon diagnostiziert bekommen. Und das hatte ich ja damals auch, ja, es war nicht so wie heute. Du hattest kein Adam Health oder so, wo du alles schon relativ schnell klären kannst. Ich hatte damals direkt ein Rezept vom Arzt bekommen, habe mich dann aber geweigert. Ich habe gesagt, okay, wir müssen erst die Ursache rausfinden, das kann auch ein Tumor sein. Alles abgeklärt, damals war noch alles in Ordnung. Und irgendwann musste ich die Frage stellen, wenn es schon auf die Psyche geht. Ich habe einen Einserwert, einen Nanogramm pro ml, also eigentlich fast einen Frauenwert. Und dann haben wir uns für die THT dann entschieden. Da ging es auch steil aufwärts wieder gesundheitlich. Und was ich aber immer schon hatte, war so ein bisschen diese Wassereinlagerung im Unterschenkel, also relativ frühzeitig. Die konnte ich mir nie so richtig erklären und ich bin dann 2020 zu meinem Hausarzt hier in Radolfzell und habe gesagt, du, pass mal auf, ich brauche eine Überweisung zum Kardiologen, weil Wasser in den Beinen, Venen, ist alles in Ordnung, es kann eigentlich nur die Nieren sein oder das Herz und die Nierenwerte sind super, also kannst du das Herz sein. Nein, sie haben nie was am Herz, das kann nicht sein, sind Sportler und völlig unmöglich. Ich habe schon einen ähnlichen Fall schon mal gehabt, wir machen jetzt mal einen Check-up. Ja, und da kam halt raus, okay, Tumor, war Freitag der 13., montags ins CT direkt. Und Dienstag war der Lockdown und dann war ich im ersten Corona-Lockdown, war ich in der Klinik mit einem Nierentumor. Das war natürlich schon speziell, deshalb das Corona-Thema ist an mir völlig vorbeigegangen. Das habe ich dann von der anderen Seite gesehen sozusagen. Also ich hatte da einen eigenen Krieg zu kämpfen. Und ich sag mal so, ich hätte nie damit gerechnet, sämtliche Risikofaktoren, die hier genannt werden, konnte ich ausschließen. Das Einzige, was so ein bisschen hängen bleibt, ist das Thema Umweltgifte. Ich habe ja früher in der Schaltbildindustrie gearbeitet. Da ist mir manchen Substanzen ausgesetzt. Krebswerte gab es in der Firma haufenweise. Tatsächlich, aber ich bin da nur mal wenige Minuten in der Fabrikation vielleicht durchgekommen, weil man von A nach B sich bewegen musste. Ich hatte ja mit Produktion nie was zu tun. Ja, ich war ja eher in der Verwaltung. Das ist so das Einzige, was ich mir erklären kann. Und das heißt, so mein Fazit aus der Geschichte ist, Krebs ist ein Thema, was, und ich sehe es auch, wenn man nach rechts und links guckt, was jederzeit jeden treffen kann. Und so also richtige Prävention ist eigentlich schwer, weil ich hatte damals, ich hatte normale Testosteronwerte zu dem Zeitpunkt. Ich habe jeden Tag Sport gemacht. Ich habe bis heute noch nicht einmal eine Zigarette geraucht. Ich habe noch nie Alkohol in meinem Leben getrunken. Ja, mit 5-mal Obst und Gemüse, da bin ich locker drüber. Also Lifestyle war schon, bis auf vielleicht ein bisschen zu viel Süßstoffmissbrauch, ja, das räume ich ein. Aber ansonsten eigentlich ziemlich gesund gelebt und trotzdem diese Diagnose. Und es konnte sich auch kein Arzt erklären, weil ich hatte auch das Alter eigentlich dafür noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ja. Hm.
Und ja. Aber du bist davon völlig genesen, oder?
Ja, also ich habe das geringste Rückfallrisiko. Jetzt geht auch dieses Jahr diese 5 Jahre Frist gehen vorbei. Das heißt, meine Schwerstbehinderung wird wahrscheinlich auch aufgehoben. Also ich bin aktuell noch 70% schwerstbehindert. Es kommt noch mit dazu, muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Wenn man so wie mein Alltag aussieht.
Deutscher Meister im Bodybuilding.
Ja, ist schon ein bisschen speziell. Und ich habe natürlich die Narbe behalten. Wir hatten eine Routine-OP. Also der war 8x4 cm groß, relativ, also nicht gerade klein. Konnte in einem Schnitt entfernt werden. Hatte nicht gestreut und gar nichts. Ich brauchte keine Chemo und nichts. Hab keinen Glück gehabt. Aber ich hatte massive Nachblutung und ich bin tatsächlich in der Nacht drauf fast gestorben, muss man sagen. Ich hatte eine Not-OP. Habe extrem viel Blut verloren und bin dann statt geplanter 2-3 Tage, ich glaube fast 3 Wochen in der Klinik geblieben. Und als ich entlassen wurde, mussten wir gefühlt, glaube ich, jeden Tag nochmal zum Notdienst fahren, weil immer irgendwas nicht funktioniert hat, irgendwas Wunde hat irgendwie, also Riesenprobleme. Und im Mai musste ich dann nochmal operiert werden wegen einer Wundheilungsstörung. Also das war schon alles ziemlich zermürbend und damals habe ich dann auch mal gesehen, was Blutwerte aussagen und was nicht, weil die waren schon, das war schon, also die Nierenwerte waren ja super. Also ich bin praktisch kerngesund in die Klinik rein und ich bin todkrank wieder rausgekommen. Ja, Hämoglobin, Hämatokrit irgendwo fast nicht messbar durch den Blutverlust. Ich hatte CRP-Werte von 270, weil ich noch eine Lungenentzündung hatte, die ich gar nicht gespürt habe, weil ich hatte zum Zeitpunkt andere Schmerzen. Das war schon sehr, sehr speziell und das ist vielleicht so die Motivation an alle da draußen, die den Sport so lieben und Rückschläge haben. Ich habe jeden Scheißtag nur an das nächste Rückentraining gedacht in der Klinik. Ja. Immer der Fokus. Und ich bin, die haben mir diese Klammern entfernt nach der dritten OP und ich bin direkt von dort ins Training gefahren und habe Rücken trainiert. Also eigentlich behindert, ja.
Naja, nee, fokussiert und vorwärtsgewandt kann man nur den Hut ziehen. Aber es ist eine, ja, so schnell kann es gehen, Story. Was hältst du von diesen Tumormarkern, die manche Leute routinemäßig testen lassen?
Ja,
hast du das gemacht im Vorfeld oder nicht?
Nein, es sind zu viele, es ist zu kostintensiv und es gibt nicht für jeden Tumor einen Marker. Also der Denkansatz ist gut, es ist aber nicht alltagspraktikabel, leider. Noch nicht, vielleicht kommt das noch. Also ich meine, was passiert in den nächsten 10, 20 Minuten medizinisch, wissen wir ja nicht. Also Stand heute ist es auf jeden Fall nichts, was, also klar, es gibt natürlich vereinzelte Marker, wo man weiß, okay, wenn man familiär da irgendwie geprägt ist, kann man das natürlich machen. Wir haben sie damals ja auch angeboten, so ein bisschen so eine genetische Untersuchung zu machen, ob man irgendwelche Anfälligkeiten da hat. Das haben wir aber tatsächlich auch nicht gemacht, weil ich glaube, es war einfach richtig dummer Zufall. Ich hoffe, ich behalte recht, dass ich in ein paar Jahren demnächst immer wieder so einen Rückschlag bekomme. Es gibt ja viele Menschen, die im Laufe eines Lebens mehrfach an Krebs erkranken. Kennen da auch tatsächlich 1, 2 Beispiele jetzt ganz konkret, wo auch gerade aktuell betroffen sind. Aber ich gehe einfach komplett positiv daraus. Also ich muss sagen, mir hat dieses Ereignis extrem viel gebracht für mein weiteres Leben. Ich bin danach ganz anders aufgetreten. Also da kann man nochmal meinen Ex-Arbeitgeber fragen, die Zeit danach, was da so bei mir abging. Also ich habe menschlich extrem viel dazu gelernt und ich habe mich auch als Mensch nochmal komplett gewandelt. Und ich würde fast sogar sagen, ich habe da ein bisschen noch angefangen zu leben, was ich vorher vielleicht nicht so hatte. Ja, ich hatte vorher auch vielleicht das ein oder andere Problem mit mir selber. Gut, ich hatte Testosteronmangel. Du hast dann irgendwann natürlich auch psychisch bist du nicht der Stabilste zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann danach einfach gemerkt, okay, jetzt kann ich mir eine neue Chance, kann nochmal von neu anfangen. Jetzt mache ich halt das, worauf ich Bock habe. Ja, und habe dann auch einfach gemerkt, bei der Akademie war zum Beispiel auch so, ich war, also geplant war, Professor zu werden und dann bist du an der Akademie und schreibst Ausbildungskonzepte für Fitnesstrainer. Das Niveau da ist halt sehr, sehr flach. Ja. Das heißt, ich war da eigentlich sehr, sehr unterfordert. Das YouTube-Format, das war wieder was, wo ich dran wachsen konnte. Das hat mir so ein bisschen da das Leben gerettet, weil es war einfach was, wo ich was dazulernen konnte. Ich hatte damals einen Videografen und eine Moderatorin vom Fernsehen, die mich da unterstützt haben. Das war eine richtig coole Geschichte. Da konnte ich mich nämlich weiterentwickeln. Das hat dann auch Spaß gemacht. Ja, aber ansonsten war es natürlich eher so ein bisschen langweilig. Und ich wollte dann wieder irgendwie aus meinem Potenzial, jeder hat mir gesagt, du hast Potenzial, mach dich selbstständig. Vor 10 Jahren schon. Und ich habe mich nie getraut. Ja, und dann habe ich es halt irgendwann in die Hand genommen. Gott sei Dank, ja. Wenn ich überlege, wie Gott mein Leben Dank, heute ja. ist. Also ja.
Sonst würden wir hier heute nicht sitzen. Das wäre ja furchtbar.
Genau.
Auch für alle Zuschauer. Du hattest gerade das Thema schon TRT. Du hast gesagt, du hattest ein Testosteronmangel. Das heißt, das geht jetzt gar nicht in Richtung Bodybuilding. 2016 hast du ja noch gar keinen Bodybuilding-Betrieb, genau. Wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Wie hast du das gemerkt? Und was hast du dann gemacht?
Also eigentlich verrückt, ja. Weil ich bin eigentlich vom Fach, ich hätte es eigentlich selber merken müssen. Die Symptome waren eigentlich schon sehr präsent. Aber ich bin so ein Typ, so, ey, halt die Schnauze, geh zur Arbeit, gib Gas. Du hast nichts, dir geht's gut. So, zum Arzt bin ich auch nur gegangen, wenn es zu spät war. Und ja, ist einfach so. Und ich habe dann ja die Studie gemacht über die 2 Naturalathleten und die haben damals ein bisschen Geld bekommen von der Uni, haben relativ viel im Labor analysiert und dann habe ich einfach gesagt, komm, ich guck auch mal, wie es bei mir aussieht. Kam direkt ein Anruf vom Arzt, nehmen Sie irgendwas, Sie haben viel zu hohe Testosteronwert. Ich so, ja, muss ich mir angucken, so, aber ich nehme nichts. Und dann haben sie als Labor die Referenzwerte von Frauen hingeschrieben, weil sie dachten, aufgrund meines schlechten Werts, ich wäre eine Frau. Frauenwert geht ja so bis 0,8 Nanogramm und ich war bei 1. Ja? Nach Motto, okay, 1 ist überall 0,8, sie nehmen was. Männer geht aber so ab 2,8 los bis 8, ja, 9, bis, sowas, je nach Labor. Ja. Genau, Nanogramm pro ml. Und so, dann, nee, das sind die falschen Referenzwerte, rufen Sie mal im Labor an. Ja, stimmt, Sie haben recht. Ich schreibe Ihnen jetzt hier was auf, das nehmen Sie so. Ich kann das nicht, kann ich spritzen, so, was soll ich damit, so, mache ich nicht, ich bin Sportwissenschaftler, ich kann kein Testosteron nehmen, sehr Doping, so, ja, obwohl ich gar keinen Wettkampfsport gemacht hatte, ja. Und ja, dann habe ich das da erstmal alles sacken lassen, war erstmal geschockt und dann habe ich erst wieder überlegt, was machst du jetzt damit, so, und dann war natürlich schon im Studio die Ersten, die es witzig gemacht haben, gesagt, komm, verkaufst du mir doch, ich will mal wissen, wie Apotheken Testosteron ist, ich so, nee, das ist illegal, das mache ich nicht, und es ist schon spannend, so die Story eigentlich, wenn ich so nachdenke. Und ja, dann war das 7, 8, 9 Monate später, war alles abgeklärt, Urologe, Endokrinologe, da ist keine Ursache erkennbar, woher es auch immer kam. Ich war natürlich auch sehr leicht, vielleicht Körper hat runterreguliert aufgrund des Untergewichts. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, mit dem Tumor, der später diagnostiziert wurde, hat es auf jeden Fall auch nichts zu tun. Kann man eigentlich auch ausschließen. Und dann musste ich halt irgendwann entscheiden. Ja, also weil ja. Zu dem Zeitpunkt ging es mir schon nicht gut, bin ich ganz ehrlich. Und man hat dann relativ schnell die Veränderungen gemerkt und dann war ich auch wieder in der Lage, meinen Sport ambitioniert zu betreiben. Und dann kam natürlich auch der Wunsch auf, wieder irgendwie mehr draus zu machen. Und dann kam halt diese Wettkampfvorbereitung von meinen zwei Kumpels mit dieser Studie. Und da ich dachte, ey komm, ich mach das jetzt auch.
Super, ja. Ja, das stelle ich mir ja sehr schwierig vor, du weißt ja dann praktisch gar nicht, was normal wäre, wenn das immer schon so, mutmaßlich jedenfalls, immer schon so war.
Ja, ich glaube nicht, dass das schon mit 16 oder 18 so war. Also ich denke mal, das ist irgendwann auf dem Weg. Ich meine, ich habe auch beruflich ein bisschen was durch. Ja, ich habe da, ich habe mein zweites Studium habe ich in 2 Jahren gemacht. Ich habe also praktisch 2 Semester gleichzeitig belegt. Ich habe schon immer einen relativ hohen Workload gehabt, wie ich es heute auch noch habe. Das ist, da muss man sich natürlich auch dran gewöhnen. Nicht jeder Mensch kann das. Heute muss ich sagen, es ist viel, ja, aber ich mache ja auch ich lebe meinen Traum gerade. Ja, also wenn ich jetzt am Band stehen würde und würde irgendwelche Kartons da einräumen oder so, das soll jetzt gar nicht abwertend sein, aber das könnte ich nicht so, das könnte ich keine 80 oder 100 Stunden in der Woche machen. Nee. So, das ist was anderes, ja. Es ist auch nicht gesund.
Das ist der viel zitierte positive Stress, aber selbst der scheint sich ja negativ auszuwirken auf sowas wie Hormonwerte. Ja, selbst.
Ja, damals, ich kann es dir gar nicht genau sagen, was ist. Also ich damals auch so ein bisschen, vielleicht auch so, ich sag mal, ich habe an der Universität auch relativ schnell gemerkt, so eine unbefristete Stelle auf dem Niveau, wo ich es gerne hätte, ist schon sehr weit weg. Ja, und es ist auch alles, ich war ja
sehr alles verschoben.
Ja, ich sag mal so, die Stellen werden ja heute, also wenn du eine akademische Ratsstelle ausgeschrieben hast, zumindest an den Universitäten, wo ich tätig war, dann hat man vorher schon jemanden und schreibt diese Ausschreibung genau auf diese Person zu.
Ganz genau.
Und ich habe das
alles auch mehrmals miterlebt. Das war, ich hatte auch mal das Ziel, also Postdoc und dann. Es gab damals, wo ich noch Richter war, gab es die Möglichkeit, man hätte aus der Justiz für 3 Jahre an die Hochschule wechseln können als Professur, als Einblick in die Praxis und so. Und da hätte ich dann das Sprungbrett gesehen in den Hochschulbetrieb, dann in die Uni gewechselt. Und Ja. In diesem Fahrwasser hatte ich mich dann schon mal so informiert, wie das funktioniert, wie das mit den Rufen und so ist und auch mit den Gutachtern, die dann da sitzen, und habe mir dann so überlegt, das ist ja komisch, jetzt, ich will jetzt ja keine Namen nennen, aber das war schon wirklich genau so, wie man es dann antizipieren konnte, auch immer ausgegangen, wo ich dann wusste, wenn ich mich jetzt auf eine, mein Ziel war ja, zu der Zeit war ich in Franken, ich hätte mich dann gern nach Berlin beworben, hätte ich nie und nimmer eine Chance gehabt, als Hochschulprofessor für Jura nach Berlin zu kommen. Da habe ich das auch wieder ad acta legen können. Aber wir wollen heute nicht über meine Historie sprechen. Stichwort TRT. Jetzt hast du ja zu dem Thema auch schon so ein bisschen Reels und Co. veröffentlicht, was so Inhalte möglicherweise deines Coachings angeht oder was zumindest Klienten von dir betrifft. Ja. Wie siehst du denn generell die Möglichkeiten, Hormonersatztherapien jetzt mal im Weiteren in Deutschland durchzuführen? Ist das verbesserungsbedürftig, gut, schlecht?
Also wir haben, glaube ich, ein Riesenproblem, wenn es darum geht, wenn du nicht die finanziellen Mittel hast, einen privaten Anbieter dir auszuwählen. Also ich meine, wir sind ja beide auch bei Allen Health zum Beispiel jetzt als Kooperationspartner gelistet. Und das ist jetzt keine Werbung jetzt, sein, einfach nur als Beispiel jetzt. Gibt doch auch andere Anbieter. Ja, oder doch? Genau. Nein, aber das ist jetzt, weil wir uns auch heute auch tagsüber drüber unterhalten haben. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, sich privat, wenn man natürlich die Indikation hat, sich das relativ leicht verschreiben zu lassen. Man muss sagen, es ist jetzt leicht geworden, aber wer hat auch die finanziellen Mittel dazu? Problem ist natürlich, da draußen die meisten haben die Möglichkeiten vielleicht nicht oder kennen es auch noch nicht. Wenn du gesetzlich versichert bist, also ich habe haufenweise Menschen in den letzten Jahren betreut, habe auch Leute im Team, die eine TRT bekommen, die laufen teilweise zu 8, 9, 10 Ärzten, keiner hilft ihnen, keiner kann ihnen helfen, teilweise auch wirklich komplett kompetenzfrei. Also ich habe es hier in einem YouTube-Video, das kommt glaube ich noch von mir, auf meinem Kanal, auch mal ein paar Beispiele aus der Praxis genannt. Da wird abgewartet, bis man unter dem Referenzbereich ist, weil erst dann ist es ja ein Mangel. Ja, aber Thema, was ist denn mit DHT, was ist mit Androgenrezeptoren? Du kannst dann auch mit 3,5er Wert halt schon brutalste Symptome eines Testosteronmangels haben.
Ganz genau.
So. Und dann brauchst du eine TRT. Und die private Anbieter haben eine andere Voraussetzung. Also, so wie es jetzt, also da bin ich jetzt da lange nicht drauf fest. Gesetzlich kann ich euch sagen, ihr müsst zweimal unabhängig voneinander einen Mangel nachweisen, damit der Arzt auf Kasse das Rezept ausstellen kann. Bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Ich hatte nur einen, habe dann später beim Endokrinologen den zweiten erst steinversetzt gemacht. Aber aus heutiger Sicht wäre das rechtssicher. Das erste Rezept hätte meine Hausärztin mir gar nicht ausstellen dürfen. Aber sie hat das auch damals tatsächlich als Privatrezept ausgestellt, ja. Also gesetzlich hätte ich es gar nicht ausstellen dürfen. Ich habe dann immer, ich glaube, beim Hausarzt hier in Radolf Zell, der kam dann immer an und sagt, warum, Sie haben die Diagnose, warum machen Sie Privatrezept? Ich kann das über Kasse laufen lassen. Waren Sie sich mal schlau. Ich meine Kasse angerufen, ja, das geht, aber nur bis N3, also maximal 5 Ampullen. Ich hatte damals immer Privatrezept 10 Ampullen. Also da weiß der eine nicht vom anderen, wie das eigentlich läuft. Ich habe mich da auch dann da reingearbeitet sozusagen. Damals, ich meine, ich wusste ja die Theorie schon, wie das alles läuft durch mein Studium. Aber von der Praxis, damit Berufspunkte hatte ich dann erst 2016 das erste Mal mit mir selber. Und dieses Thema zum Beispiel Pharmakointervalle, wie oft man injiziert, ja, also Injektionsintervalle alle 2 Tage, das waren Themen, die habe ich mich schon 2016 mit befasst, weil es mich damals akut betroffen hat. Da habe ich aber noch lange nicht an Bodybuilding gedacht.
Interessant. Ist das bei deinen Klienten jetzt, also was das Thema Blutwerte und so angeht, ein großes Thema, oder wird das jetzt auch, was so Lifestyle-Bereich angeht, eher stiefmütterlich behandelt? Oder wie wichtig findest du sowas? Weil bei den Addon-Produkten, die es da gibt, was wir gerade angesprochen hatten, da wird ja schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass man auch alle 3 Monate Blutwerte nimmt und dann Arztgespräche führt. Ja. Wie ist das bei dir im Coaching? Wenn es ja auch Situationen gibt, wo die Hormonwerte mal schwanken können, schlimmste Diät zum Beispiel oder so.
Ja, also das ist tatsächlich schon ein bisschen unterschiedlich natürlich. Wenn man jetzt einmal gut eingestellt ist und ändert nichts Großartiges, Körper verändert sich nicht großartig, dann muss man jetzt nicht alle 3 Monate aus meiner Sicht. Das sind ja mehr so diese Vorgaben, die man hat, um irgendwie ein Rezept zu bekommen. Aber ich sag mal, es gibt ja auch die Menschen, die es tatsächlich in Eigeninitiative angehen mit einem Jule-Produkt. Traurigerweise, weil sie nicht anders drangekommen sind bisher. Es sind auch all die Menschen, die man eventuell jetzt auch umswitchen kann. Man muss aber auch nicht fairerweise sagen, die Variante, wie sie alle heißen, Hilmar, Triade, schieß mich tot, das ist natürlich auch günstiger. Da muss man auch sagen, die Leute schauen natürlich auch mal am Geld. Das kostet 10 Milliliter bei Triade, Hilmar 30 Euro und Apotheke kosten halt 70 Euro. So, und ihr müsst dann noch ein Arztgespräch, einen Test machen. Das den Weg sparen sich die meisten natürlich dann, ja. Dafür machen sie sich natürlich rechtlich so ein bisschen angreifbar. Das ist wieder eher dein Thema. Was ist, wenn man eigentlich einen Mangel hat, aber sich eine ULAB-Ware besorgt? Das müssten wir vielleicht auch mal in den Podcast aufschreiben. Ne?
Rechtfertigende Notstand.
Ja.
Wahrscheinlich nicht, aber Stimmt, darüber können wir mal einen Podcast machen, generell für...
Gutes Thema.
Das ist eine ganz spannende Frage, denn an die Strafbarkeit im Anti-Doping-Gesetz ist ja geknüpft an die Tatbestandsvoraussetzung zur Leistungssteigerung beim Menschen im Sport. Das heißt, das ganze Konzept Quality Aging oder Leistungsfähigkeit im Beruf und sowas würde ja da eigentlich rausfallen. Und wenn man jetzt jemanden hat, der das wirklich primär aus diesem Grund macht, aber auch Sport treibt, ist er dann trotzdem in der Strafbarkeit nach dem Anti-Doping-Gesetz? Spannendes Thema, aber es ist auch in der Rechtsprechung überhaupt nicht behandelt bislang.
Schreibt es mal in die Kommentare, ob wir dazu einen Podcast machen sollen.
Ist auf jeden Fall, denke ich, ein abendfüllendes Thema, könnte man mal machen.
Ja. Also zu deiner Ausgangsfrage, ja, ich habe tatsächlich auch viele so ab 35, 40, die die THT machen, die auch extrem hohen Wert drauf legen, wo wirklich, also ich hatte heute zum Beispiel das Beispiel bei einem THT-Klienten, der hatte ein Blutbild gemacht und sein HDL war bei 39, Referenz 40 größer und macht sich jetzt total verrückt, welche Supplements er jetzt nehmen soll. Hat aber ein LDL von 60, also hat übelst brutal gute Cholesterinwerte. Also die nehmen das tatsächlich extrem ernst und aber Wissen ist tatsächlich natürlich nicht so vorhanden, wie es sein sollte. Er vermittelt ja auch keine Wissen dazu. Das sind dann meistens tatsächlich eher dann auch nicht die Ärzte unbedingt, also die wenigsten Urologen und Endokrinologen sind da kompetent.
Dieses Paket als Schnittstelle aus Sportwissenschaft, eigener Praxiserfahrung, pharmakologischer Expertise, das, was du jetzt hier bietest, was so ein Coaching angeht, das kann ja ein Hausarzt jedenfalls nicht leisten und ich bin mir auch ziemlich sicher, ein Endokrinologe nicht. Das ist ja sozusagen eine Marktlücke. So TRT-Kliniken in dem Sinne gibt es ja eigentlich bei uns nicht, wo dann auch ganzheitlich mit Blick auf Lebensumstände und so weiter beraten wird.
Genau.
Das ist ein vielleicht ganz interessantes Stichwort. Es gibt ja noch andere Medikamente, die jetzt zum Beispiel in den USA, wo solche Kliniken ja an der Tagesordnung sind, promotet und auch da exzessiv zum Teil und streitbar eingesetzt werden, und zwar das ganze Thema der Peptide. Das ist ja bei uns auch ein Gebiet, was letztlich in der Praxis keine Rolle spielen darf, weil es unter verschiedensten Aspekten illegal ist und auch von keinem Arzt verschrieben werden kann. Wie stehst du zu dem Thema?
Also ich bin mit den Peptiden tatsächlich sehr, sehr zurückhaltend, weil wir natürlich nur die wenigsten davon viel wissen. Also wenn man das HGH und Insulin natürlich noch als Peptid
mit dazu packt. Ich meine diese Research-Dinger, also sowas wie TB500, Timosin-Alpha 1, diese Sachen halt.
Ja, ich sag mal TB500, BPC1, 5,7,
Timosin-Alpha,
die sind natürlich in meinem Team auch verbreitet, ganz, ganz klar. Also funktioniert auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ich würde sagen, bei TB5, also Bernd ist tatsächlich auch ein sehr bekannter Coach, den auch jeder kennt, jetzt vorgestern angeschrieben und hatte auch eine Athletin, wo er Hilfe brauchte wegen TB und BPC, haben uns auch drüber ausgetauscht. Also das wird einfach genutzt und ich muss sagen, bei den Leuten, die ich jetzt betreut habe, sind auch viele Beratungskunden zum Beispiel dabei oder auch einfach nur irgendwelche Follower, die da mal kurz Hilfe brauchen. Ich würde sagen, 8 bis 9 von 10 sagen, sie glauben, dass es geholfen hat. Das ist natürlich sehr schwer zu belegen. Mhm. Ich hab TB500 benutzt nach meiner Tumoroperation und ich habe es benutzt nach meinem Nabelbruch 2021 und die Ärzte haben ein bisschen dumm geguckt, dass mein Heilungsprozess so abartig schnell lief. Also es muss auch bei mir funktioniert haben. Mit BPC bin ich ganz ehrlich, ich habe es probiert wegen meiner Bizepssehne. Aber es ist vielleicht auch zu festgefallen. Vielleicht kann man das auch nicht.
Für dein aktuelles Mobility-Problem.
Ja, genau. Und da hat mir zum Beispiel Prednisolon zum Beispiel viel mehr gebracht. Es ist kein Allheilmittel. Es kann ein bisschen supporten. Bei TB500 schwöre ich drauf. Gerade nach so Wundheilungsprozesse zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt. Würde ich sagen, brutal gut. Ja, wenn das Produkt auch natürlich echt ist. Muss man auch dazu sagen, es sind natürlich auch wahrscheinlich viele Fakes unterwegs. Es ist ja nicht gerade so billig. Und bei BPC muss ich sagen, ja, die meisten Leute berichten davon, dass sie glauben, dass es ihnen geholfen hat. Ich kann mal meine Schulter jetzt sagen, hat jetzt nicht viel, also es gab jetzt nicht eine sichtbare Besserung, aber es ist vielleicht auch schon zu festgefahren bei mir. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Und alles andere, sobald wieder der Kollege Mike oder Kollege Jan Grüße gehen raus, ein Video macht über das nächste Peptid, kriege ich wieder in der Woche wieder 20 Fragen dazu. Das ist schon sehr, sehr nervtötend. Es ist halt einfach so.
Ich kriege die Fragen dann immer parallel zu der Frage, kann ich das in Polen kaufen?
Oder ja, nicht? Ja.
Unter rechtlicher Perspektive.
Wahrscheinlich haben wir auch schon ein Stück weit die gleichen Follower. Nicht fragen sie, wie es funktioniert, ob es das bringt, und nicht fragen sie, ob sie es besorgen dürfen.
Gut, richtig. Aber Schultermobilität ist ein gutes Stichwort, das wollte ich nochmal zurückkommen. Das ist ja sicherlich ein Thema, was nicht nur dich betrifft. Also ich hatte das Problem auch schon und gerade so Entzündungen in der langen Bizepssehne und sowas oder generell Engstellen im Schulterdach, das haben ja sehr viele Bodybuilder, vor allem durch Fehlleistungen im Training, was so Mobility oder auch einseitige Muskelentwicklung angeht. Also alles, was so in diese Richtung geht, ist halt scheiße. Was gibt's denn sonst noch für Sachen, die du jetzt empfehlen kannst, jetzt abseits von Peptiden, abseits der konservativen Behandlung durch eine Operation oder sowas? Gerade so Stichwort Supplements. Also was kannst du da noch empfehlen?
Ja, also ich habe tatsächlich, wir haben vorhin die Supplements vorbereitet für die nächsten Tage. Also ich habe jetzt mal unser Joint Max tatsächlich mal eingebaut. Das werde ich jetzt mal testen. Das ist ja, ich muss jetzt schauen, es ist ja Glucosamin, MSM, es ist relativ viel tatsächlich drinnen an Substanzen, wo man davon ausgeht, dass sie auch eine Wirkung haben. Aber auch natürlich ist das alles so ein bisschen, ja, es sind halt, die meisten Supplements sind halt Supplements und keine Medikamente. Also ich sag mal, was mir am besten geholfen hat tatsächlich, war Prednison.
Cortison-Präparat.
Ja, was ich aber auch tatsächlich dann auch ein bisschen länger einsetzen musste, als man das eigentlich ganz gerne hat. Inzwischen habe ich es auch komplett rausgenommen, weil ich das auch nicht für den Dauereinsatz für sinnvoll erachte. Aber ich muss sagen, das war das Erste. Also Voltaren, Ibuprofen, also wir haben den ganzen Rotz durchprobiert. Es hat alles gar nichts geholfen, als jetzt die Entzündung akut war. Und der Tipp kam damals von Sepp Maurer von der Sportschule Kinema, gleichzeitig alles hochzufahren. Das heißt, Prednison rein, Physiotherapie, also Mobility, also alle Maßnahmen, die man machen kann, in einem Rutsch. Und Supplements ist dann so eine kleine Routine. Ja, reden wir über andere Bereiche. Ich sag mal 5-HTP, wenn du Schlafstörungen hast oder Heißhunger oder Berberin beim Blutzucker. Manche Natriginase, manche wirken wirklich wie ein Medikament. Andere sind auf jeden Fall sinnvoll, aber da darf man halt jetzt auch nicht erwarten, dass sie wirken wie jetzt ein Medikament.
Hast du mal Hyaluronsäure ausprobiert als Injektion ins Gelenk?
Das war jetzt auch ein Tipp, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Ich habe tatsächlich jetzt einen Termin gemacht in der Sportklinik Ravensburg Anfang Juli und ich werde das Thema da mal konkret ansprechen.
Denn das ist, ich hatte das Problem nämlich auch mal vor 2 oder 3 Jahren und genau wie du sagst, es hat auch nichts geholfen. Prednison hat geholfen und auch da hat mein Orthopäde gesagt, das hilft aber nur, du darfst das maximal pro Struktur 2-mal im Jahr machen. Wir machen das jetzt innerhalb von 3 Wochen und du machst aber parallel den Physio, machst deine Hausaufgaben und sobald du praktisch wieder beweglich bist, jetzt vom Schmerzgesichtspunkt her, musst du die Beweglichkeit nutzen, um dagegen zu arbeiten. Ansonsten kommt die Entzündung sofort wieder. Das hat ziemlich gut funktioniert. Und parallel, das hatte mir damals der Manuel Bauer als erster empfohlen, gibt es halt Produkte, die man da jetzt aus Verschleißgründen halt ins Knie und in die Schultern injiziert. Hyaluronsäureprodukte, Ricosin Uno, glaube ich, oder Synvisc One. Ich hatte mit Synvisc One angefangen, da hatte ich aber keine so guten Erfahrungen. Hatte jetzt zuletzt immer das Ricosin Uno und das, muss ich sagen, hilft wirklich perfekt. Also ich bin völlig schmerzfrei, was Knie und Schultern angeht. Und es ist halt bei mir wirklich reiner Verschleiß. Und das, die Alternative dazu wäre halt, dass man die lange Bizepssehne versetzt. Das hat ja zum Beispiel der Markus Hoppe gemacht. Ja. Da falle ich halt 13 Wochen pro Seite aus mit so einer Schlinge. Das habe ich einmal durch mit meinem Brustmuskelabriss. Das wäre heute unter beruflichen Gesichtspunkten völlig ausgeschlossen. Da kann man ja nicht mal am Rechner tippen. Deshalb bin ich ja heilfroh, dass es das gibt. Wenn du da schon einen Termin hast, red mal mit dem Arzt, aber das kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
Bei mir ist halt auch der Widerspruch von Orthopäde A zu Orthopäde B. Der eine sagt mir, ja, sie haben Arthrose und ein kaputtes Gelenk und der zweite sagt, das ist Blödsinn, der will nur Geld verdienen. es ist ein intaktes Gelenk. Also bei ihnen ist halt einfach nur Mobility, Körperhaltung, Scheuermanskuliose. Das ist halt, bei mir kommt halt vieles zusammen und ist wahrscheinlich, warum es auch so ausgeprägt ist. Und natürlich, ich habe über Jahre habe ich meine Teilwiederholung eingebaut, ich habe keine Mobility gemacht. Also ich sag ja immer, wenn meine Athleten immer schimpfen, warum kriege ich jetzt das im Plan und so, ich mache das nicht, um euch zu ärgern. Ich weiß, dass es für euch die bessere Lösung ist, weil ich selber das falsch gemacht habe. Ja,
richtig. Wir sind ja beide über 40 und es ist ein Alter, wenn man schon lange Sport treibt, indem man merkt, dass er sein Tribut zollt. Und jetzt kommen Leute mit 20 und sagen, Mobility oder eine Art von Erwärmung vorm Training, was jetzt mit Gummibändern oder so, brauche ich alles nicht, ist alles Quatsch. Da kann ich immer nur sagen, in 10 Jahren oder
in 20 Jahren. Ich wollte gerade sagen, in 10 Jahren denkt ihr anders.
Da wirst du dich daran erinnern, dass ich dir das damals nahegelegt habe. Stichwort die Möglichkeit, möglichst lange den Leistungssport auf diesem Niveau, was das Training angeht, ausüben zu können. Was sind denn da so deine Leitlinien oder Tipps, die du den Leuten an die Hand geben wirst jetzt? Also, dass man Sport machen muss, trainieren muss, ist, denke ich, klar, wenn man Bodybuilder coacht. Aber was macht man sonst noch so? Wir hatten schon das Thema mit den Blutwerten. Ja. Ist das, was die medizinische Diagnostik angeht, Sonst noch so was dazu empfehlen?
Also ich versuche mal, was mir so spontan einfällt. Also ich würde auf jeden Fall gerade, also jetzt Naturalathlet nehme ich jetzt mal außen vor, aber ich sage mal so ein unterstützter Athlet, zweimal im Jahr umfassendes Blutbild plus eventuell dazwischen noch, wenn irgendwie was vielleicht irgendwie, also zum Beispiel Hämatokritwert ist ständig bei 55, 57, 80, irgendwie übertrieben hoch. Man muss vielleicht mit Aderlässen arbeiten.
Was
Aderlass, genau. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, mach das nochmal, das kleine Blutbild nochmal zwischendurch. Also ich schaue auch immer, dass ich die Leute nicht überfordere, dass sie 500 Euro für Blutbild zahlen müssen, sondern halt immer so, dass ich sage, ich schaue jetzt erstmal die oberflächlichen Parameter an und wenn da was auffällig ist, kann man immer nochmal ein bisschen tiefer gucken. Aber zweimal im Jahr schon etwas größeres Blutbild würde ich schon immer empfehlen. Dazwischen, je nachdem, wenn es indiziert ist, ich würde einmal im Jahr so ein Check-up machen beim Hausarzt und also Organe abprüfen und auf jeden Fall einmal im Jahr zum Kardiologen, wenn schon ein Befund da ist wegen Herz, wenn irgendwie Herzart vergrößert ist oder Herzrhythmusstörung oder kleine Herzinsuffizienz oder so, dann würde ich auf jeden Fall auch zweimal im Jahr zum Kardiologen gehen. Also ich glaube, wir beide sind auch schon ein bisschen Vorbilder vielleicht sogar auch. Also ich poste das auch immer, wenn ich zum Kardiologen
gehe. Ich werde es auch wieder posten. Ich gehe jetzt auch wieder am Anfang Juli, also Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also ich habe auch im Laufe der Zeit viele kennengelernt, die das so immer vor sich hergeschoben haben und ironischerweise hatte ich denen dann mal nahegelegt, geht doch mal dahin. Die hatten vorher nichts, keine Symptome und fühlten sich gut, gehen dann einmal hin und sagen dann, scheiße, es ist doch nicht so gut. Ja. Und da sage ich mir dann, nee, da gehe ich lieber regelmäßig und wenn da irgendwas sein sollte, kann man rechtzeitig gegensteuern. Das ist schon sinnvoll. Es ist auch gar nicht so teuer und es ist sogar so, das meinte der Letzte zu mir, dass ab einem gewissen Alter diese Untersuchung, das ist dieser Leistungstest, den eigentlich Sportler machen sollten, einmal im Jahr mit Belastungs-EKG, Durchflussmessung der Gefäße von Fuß bis Handgelenken und sowas, dass das wohl einmal im Jahr die Kasse zahlt, ab einem gewissen Alter. Genau. Das ist ja dann sicherlich auch machbar für diejenigen, die da jetzt aufs Geld schauen müssen. Also ich glaube, es kostet so um die 1000 Euro alles in allem mit Blutwerten, aber das sollte einem der Spaß dann, denke ich, auch wert sein. Stichwort Gesundheit, wir hatten schon das Thema Supplements. Wie ist das mit der Ernährung? Also da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Manche sagen halt, es ist egal, ob das sauber oder unsauber ist. Hauptsache, ich komme auf meine Makros. Wie siehst du das? Spielt das eine wesentliche Rolle oder sagst du, das kann man machen, wie man möchte?
Also ich sag mal, ich würde schon die Basis würde ich schon clean gestalten, was wir auch schon mal diskutiert hatten, so, weil wir beide, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem haben, hier und da auch mal mit der Bauchkontrolle auf dem Wettkampf. Wir sind halt groß, wir sind schwer, wir brauchen viele Kalorien. Und ich habe meinen Stil ein bisschen geändert. Ich war früher extrem clean unterwegs. Ich habe extrem nach Plan gegessen. Also da gab es auch nicht essen gehen oder irgendwie, ich bin mit den Tupperdosen auf Geburtstag, egal ob Off-Season war oder Prep oder so. Ich habe diesen Lifestyle einfach geliebt, aber ich muss sagen, es hat meine Mittelpartie nicht besser gemacht. Einfach dieses große Nahrungsvolumen zu essen und ich halte das jetzt so ein bisschen, ich habe meinen festen Plan, ich esse immer mal was außer der Reihe. Ich modifiziere den Plan aber auch im Tagesverlauf, so ich schon halbwegs in meine Makros komme. So eine Off-Season, also es ist schon so ja 80-20, 80% clean, 20% ich nehme mich gerne ein bisschen, so Käsebrötchen bin ich gerade so ein Fan davon und Calippo nach dem Training. Und das geht halt echt gut rein, hat schon ein paar Kalorien. Und ich laufe in der Offseason halt eh immer mit 8-9% Körperfett maximal rum und bin dann bei 6.500 Kalorien und werde dann nicht schwerer. Mir tut das jetzt auch nicht schaden. Wenn du nicht jetzt jemand extreme Probleme hat, halbwegs eine gescheite Form zu halten, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen was anderes. Also musst du schon von Person zu Person schauen. Aber wenn ihr Schwergewichtler seid mit hohem Kalorienbedarf, dann würde ich ein bisschen diesen Kurs mit dem 100% sauber hinterfragen, weil das sind halt immer genau die Leute, die dann mit denen, und das ist so ein bisschen auch eine falsche Diskussion, weil es immer heißt, ja, früher waren die alle, hatten so eine tolle Linie und so, und heute haben die alle so Wachswappen, was ja Blödsinn ist. Ja, heute essen sie alle sauber und früher haben sie nur Scheiße gefressen, ja. Schon mal überlegt, dass es daher kommt?
Ja, richtig. Ja,
so?
Ja, das Thema Nahrungsvolumen halt, nicht?
Genau.
Ja, das, also von den Fragen, die ich mir hier notiert hatte, sind wir durch soweit. Zuschauerfragen haben wir keine, weil wir nicht live sind. Zusammenfassend, ich würde es mal auf den Punkt bringen, was dein Coaching und deinen Ansatz da angeht. Leistung, Gesundheit,
Nachhaltigkeit,
Longevity, das schließt sich nicht aus, wenn man jeden Schritt kontrolliert und die Risiken rechtzeitig und mit einer richtigen Gewichtung abwägt.
Ja, also mein Ziel ist ja auch immer sehr langfristig mit den Leuten zusammenzuarbeiten, über Jahre aufzubauen. Ich habe auch viele, die ins Studio gegangen sind und nach zwei Wochen mich schon angesprochen haben und seitdem bei mir sind, also ich von Anfang an begleite, inzwischen auch Meisterschaften gewonnen haben. Habe ich jetzt auch mehrere Beispiele, gerade auch hier aus der Region. Und das ist schon so mein Ansatz. Und wer jetzt in 3 Wochen 10 Kilo Muskulatur aufbauen will oder in 6 Wochen 25 Kilo abnehmen will, der geht auch zu einem anderen Coach, bitte. Das ist halt, so arbeite ich halt auch nicht. Ich arbeite auch in der Diät immer so drauf, dass Progression möglich ist. Und klar, man kann mal einen Mini-Cut machen in manchen Szenarien. Das kommt auch ganz selten bei mir mal vor. Aber eigentlich gehe ich das ganz anders an. Und Progression ist eigentlich so ein bisschen King im Training auch. Und wie gesagt, alles ist so ein bisschen nachhaltig angelegt. Und das halte ich halt auch immer für den schlauen Weg. Und ich würde sagen, dass alle modernen Coaches, wo ich auch drauf was gebe, auch nicht großartig anders arbeiten. Im Detail unterscheiden wir uns schon. Aber ich sag mal, so vom Grundsatz, glaube ich, sind die meisten auch inzwischen, also ich würde sagen, die Coaches werden in Deutschland auch besser. Die Niveau der Coaches sind besser. Aber es, in jeder Branche gibt es auch schwarze Schafe.
Ja, also ich habe so den Eindruck, es gibt so eine gewisse Blase, in der sich das so gegenseitig befruchtet, auch durch so Formate wie dieses, wo man dann diskutiert und mal auf Gedanken kommt oder vielleicht auch seine eigenen Ansätze mal hinterfragt. Aber dann gibt es abseits dessen natürlich auch noch so eine, das Wort ist so ein bisschen überstrapaziert, Oldschool-Szene.
Ja. Aber ich heute schon Ärger halt, bekommen, ja.
aber es ist halt wirklich so, wenn ich das sehe bei Amateurwettkämpfen oder im Vorfeld, wo es da so um die Vorbereitung auf Amateurwettkämpfe geht, und da sind ja dann zum Teil immer wieder dieselben Leute am Start und man sieht, was die mit ihren Athleten veranstalten, da habe ich manchmal schon den Eindruck, an denen geht das völlig vorüber, was hier so die letzten Jahre diskutiert wurde, und ja, das Ergebnis ist dann vielleicht manchmal ganz gut, aber der Weg dahin ist sehr, sehr fragwürdig. Also
ich muss immer noch an so, glaube ich, den härtesten Fall denken, was ich mal erlebt habe. Es war eine Athletin aus der Schweiz, die bei uns trainiert hat, und die hat von ihrem Cleverfit-Trainer die Empfehlung bekommen, also Bikini-Klasse, 600 Milligramm Boldenon in der Woche.
Hui. Also für mein schönes Argument mit dem Gleichheitsgrundsatz und dem Bedarf an Anabolika für Frauen da hinten.
Ja, also für alle, die jetzt zuschauen und es sich einordnen können, eine Frau produziert in der Woche ungefähr 5 Milligramm Testosteron. Boldenon ist ein Testosteron-Derivat, das könnt ihr mal hochrechnen. Wir reden jetzt hier, gut, du musst den Ester abrechnen, aber wir reden hier so die 100-fache Dosierung auf jeden Fall. Ja. Das ist Wahnsinn. Auf den Mann gerechnet sind das irgendwie 7 Gramm Stoff oder sowas. Ja. Also
ja, gut,
Körperverletzung. Auch das gibt's, aber das hat auch nie ein gutes Ende, ja. Also nee. wenn man jetzt tief in der Seele drin ist und die Leute kennt, die das früher gemacht haben, wir wissen, also
die das nicht öffentlich gut gemacht haben, die jetzt nur kurzzeitig öffentlich so gemacht haben, die machen es ja heute nicht mehr. Und da kannst du ja jeden fragen, die sagen, alle, das wäre nicht nötig gewesen, und heute kommen meine Athleten mit viel, viel weniger, viel, viel weiter. Ja.
Genau.
Gut, ich denke, jetzt haben alle Hörer ein ziemlich gutes Bild von dir gewonnen und können vielleicht auch einordnen, also gerade diejenigen, die dich jetzt bislang gar nicht so vertieft kannten und vielleicht auch nur als Gesicht von Vitaminversand 24, der da über Supplements spricht. Also ich kenne eigentlich niemanden in der deutschen Coaching-Szene, der diesen wissenschaftlichen Background hat und dann auch noch diese Leidenswege selber gehen musste und daraus noch Erfahrungen ziehen konnte. Vielleicht ganz interessant. Also es soll hier keine Werbeveranstaltung sein, aber vielleicht war es am Ende doch eine. Das wäre nicht verkehrt. Ansonsten Werbeveranstaltung, gutes Stichwort. Wir sind da beide bei Gen und vitaminversand24.com. Wenn ihr möchtet, dass Formate wie dieses hier regelmäßig und häufig kommen, dann könnt ihr uns beide unterstützen, indem ihr bei vitaminversand24.com einkauft und da einen Athletencode eurer Wahl benutzt. Vorzugsweise natürlich den Code Sascha oder den Code Anwalt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bis an diese Stelle. Denkt daran, wir suchen noch nach dem passenden Namen für dieses Format. Schreibt den Namen gern in die Kommentare und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr einen Warengutschein. Wenn ihr Themenanregungen habt oder wenn ihr Rückfragen zu Themen und Stichworten habt, die wir hier heute besprochen haben, dann scheut euch auch nicht da, alles Mögliche in die Kommentare zu schreiben. Ja. Wir werden das dann entweder in Folgeformaten behandeln oder vielleicht, wenn es jetzt zu speziell ist, auch in anderen Formaten, die wir ja unabhängig von dieser Reihe hier noch planen. Wenn es hierher nicht passt, dann vielleicht, wenn es rechtliche Fragen betrifft, auf meinem YouTube-Kanal, wenn es zum Beispiel Lifestyle-Coaching-Fragen betrifft, auf dem Kanal vom Sascha. In diesem Sinne verabschieden wir uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Ciao.